sowohl auf der genetischen Ebene als auch vielleicht zum Beispiel beim Darmmikrobiom oder für das Funken der Gehirnbotenstoffe einiges tun kann. Und das wissen auch viele nicht. Wir brauchen bestimmte Nährstoffe, damit wir überhaupt die Botenstoffe im Gehirn für Konzentration und für Gedächtnis, für den Schlaf überhaupt bilden können.
Hallo und schön, dass du da bist zur 25. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Dr. Sabine Paul. Sie ist Molekular- und Evolutionsbiologin sowie Gründerin und Leiterin des Instituts für evolutionäre Gesundheit. Sie ist mehrfache Sachbuchautorin und von der Deutschen Ärztekammer in Grundlagen der Schlafmedizin zertifiziert. Außerdem hält sie Vorträge zu gesundheitlichen Themen rund um Gehirn, Darm, Immun- und Hormonsystem. In dieser Folge geht es um das Thema ADHS und Autismus. Was ist ADHS und was ist Autismus? Was sind Ursachen von ADHS und Autismus? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Gibt es eine bestimmte Ernährungsform und bestimmte Nährstoffe, die bei ADHS und Autismus wichtig sind? Und welche Rolle spielt der Darm bei all dem? So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sabine und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Alles bestens, danke schön. Herzlichen Dank, Leonie, für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und das freut mich sehr, dass du heute da bist und mit dir heute dann auch über ein so spannendes Thema sprechen zu können. Und ich habe auch ganz zu Beginn unseren Zuhörern auch schon erklärt, worum es heute gehen soll und würde dann einfach mal direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es ja heute um das Thema ADHS und Autismus und auch die Ernährung. Und die meisten von uns haben sicherlich diese beiden Begriffe auch schon mal gehört, kennen vielleicht auch jemanden oder sind vielleicht auch sogar selbst betroffen. Und ich glaube, viele stellen sich dabei auch die Frage, wenn sie jetzt vielleicht auch den Titel der Podcast-Folge gelesen haben, was ADHS und auch Autismus denn überhaupt mit der Ernährung zu tun haben. Weil, ja, das hört man, glaube ich, nicht ganz so oft, diesen Zusammenhang. Und warum wir vielleicht heute auch über ADHS und Autismus zusammen auch sprechen. Und deswegen ist auch meine allererste Frage an dich, was ist ADHS und was ist auch Autismus und warum sprechen wir denn heute gemeinsam in dieser Folge über diese beiden Dinge?
Ja, wenn man es zusammenfasst, sind es beides Spektren von neurologischen Auffälligkeiten, sagen wir mal so, ne? Hauptsächlich bei Kindern, Jugendlichen, aber das geht eben auch bis ins Erwachsenenalter und es gibt sehr viele Parallelen, unter anderem, dass bestimmte Prozesse im Gehirn, wo die Gehirnbotenstoffe, die Neurotransmitter ausgeschüttet werden, dass in dem Bereich Dinge anders laufen als bei den meisten anderen. Und das hat eben Vorteile an manchen Situationen sogar, aber eben auch Dinge, die sehr auffällig sind. Es gibt Überlappendes, also ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, da steckt schon drin. Also es geht einmal um die Konzentrationsfähigkeit. Es geht in dem Zusammenhang auch darum, dass die Betroffenen sehr stark auffällig mit ihrer Motorik, mit ihrer Bewegung sind, also hyperaktiv. Es gibt auch die Variante ohne Hyperaktivität. Und die meisten kennen das wahrscheinlich als Zappelphilipp und Träumsuse. Das sind so die plakativen Bezeichnungen dafür. Und es zeigt auch so ein bisschen, wie die Verteilung ist, sind tatsächlich von ADHS eher die Jungs betroffen und von ADS eher die Mädchen, also rein statistisch. Bei Autismus ist es mehr nach innen gekehrt sein und große Komplikationen oft in der sozialen Interaktion mit der Sprache und auffällig hier, das ist so ein Wiederholen von typischen Verhaltensmustern, Stereotyp immer und immer und immer wieder das Gleiche oder die Beschäftigung mit demselben. Also das heißt, wir sprechen hier über auch ein sehr breites Spektrum, wie das individuell aussehen kann. Also ich möchte jetzt hier einfach wirklich mit diesen Schlagworten zusammenfassen, weil wir das ansonsten gar nicht in den Details so besprechen können. Aber in beiden Fällen haben wir sehr starke Überlappungen. Also einmal in dem, was in der Gehirnbiochemie, dass da zentrale Prozesse anders ablaufen. dass wir oft Entzündungsprozesse auch im Gehirn haben, eine schlechte Entgiftung von den Zellen, die ja auch Abfallprodukte loswerden müssen oder aggressive Moleküle, die auftreten können, loswerden müssen. Und dass diese Prozesse in beiden Fällen, sowohl bei ADHS als auch bei Autismus, da oft anders laufen oder nicht ganz so optimal laufen. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch Symptomatiken, die oft überlappen im Bereich Verdauungstrakt. Also viele der Betroffenen haben gleichzeitig Bauchschmerzen oder Verstopfung, Probleme mit der Verdauung. Es ist eben dieses Thema mit der Aufmerksamkeit in verschiedensten Bereichen, zu viel, zu wenig. Und wir haben auch oft eine Thematik mit Angst oder gar Depressionen, depressiven Verstimmungen, Schlafstörungen. Und das überlappt. Und deshalb macht es so Sinn, diese Dinge zusammenzufassen, weil die grundlegenden Dinge in dieser Biochemie, die sind da eben parallel. Und dann gibt es jeweils für Autismus und ADHS nochmal so spezifische Dinge. Aber viele Dinge überlappen und deshalb macht es Sinn, sich zusammen anzuschauen.
Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einstieg in das Thema und du hast auch verdeutlicht, warum man das eben sich zusammen anschauen sollte. Ich glaube, also mir war das auf jeden Fall vorher auch gar nicht so klar, dass es da so viele Überlappungen gibt und bestimmt auch vielen, die das jetzt gehört haben, nicht. Und da haben wir auf jeden Fall jetzt ein grundlegendes Verständnis auch für ADHS und Autismus, um das so ein bisschen auch zu verstehen. Und jetzt würde ich gerne so Schritt für Schritt so ein bisschen auch mal in die Tiefe gehen noch. Und als erstes würde mich da auch die Ursachen würden mich da interessieren. Also was hinter ADHS und Autismus steckt und ja, welche Faktoren da denn eine Rolle spielen.
Ja, da muss man ganz ehrlich auf dem Forschungsstand sagen, vieles wissen wir noch nicht so genau. Aber es gibt schon ein paar Anhaltspunkte. Was so seit den 90er Jahren erforscht wurde, wo das Projekt der Genomforschung, also die Entschlüsselung des menschlichen Genoms so im Vordergrund stand, war natürlich auch immer die Suche nach genetischen Faktoren, sowohl für ADHS als auch für Autismus. Und man hat inzwischen einige sogenannte Risikogene gefunden. Das heißt, wenn man diese Genvarianten hat, hat man zumindest ein erhöhtes Risiko. Und da wird es schon spannend, weil das nicht heißt, wenn ich diese Genvariante habe, dass ich das bekomme. Das heißt, wie so oft in der Biologie, nur dann, wenn noch andere Gene und/oder andere Umweltfaktoren dazukommen, dann haben wir normalerweise dass die ganze Sache auffällig wird. Ja, viele tragen diese Genvarianten und da passiert überhaupt gar nichts. Und deshalb ist es so spannend zu schauen, was gibt es denn sonst noch für Faktoren außer diesen Genen? Und da hat man natürlich auch schon einiges gefunden. Störfaktoren, sag mal, die vielleicht schon in der Schwangerschaft auftreten. Das können Schwermetallbelastungen, Umwelttoxine sein, denen auch die Mütter schon ausgesetzt sind. Es kann auch natürlich immer zu Sauerstoffmangel zum Beispiel kommen bei der Geburt, also Komplikationen bei der Geburt, aber das sind sicherlich eher ein bisschen die Ausnahmefällen, die da eine Rolle spielen. Und dann schaut man natürlich auch das sogenannte Psychosoziale an. Das heißt, was hat vielleicht auch die Erziehung nochmal für einen Einfluss oder das, sagen wir mal, das elterliche Umfeld oder familiäre Umfeld. Und da können natürlich auch Faktoren sein, die solche Dinge, sagen wir mal, eher verstärken oder abschwächen. Das heißt, das ist ein Mix verschiedener Faktoren und was immer mehr ins Bewusstsein rückt inzwischen, das ist das Zusammenspiel von Ernährung und Genen. Und da nun mal Ernährung auch was ist, was in der Familie vorkommt, ne, hat man eigentlich das so unter die Umweltfaktoren gefasst, aber vielleicht kennen einige auch den Ausdruck Epigenetik. Das heißt, das Zusammenspiel von äußeren Faktoren darauf, ob bestimmte Gene ein- oder ausgeschalten werden, also ob die relevant sind. Es gibt aber auch Möglichkeiten, mithilfe der Ernährung das andersrum zu machen, Dinge, die, ja, wo man weiß, wo ein Risiko ist, dass man tatsächlich mithilfe dieser Ernährungsfaktoren sowohl auf der genetischen Ebene als auch vielleicht zum Beispiel beim Darmmikrobiom oder für das Funken der Gehirnbotenstoffe einiges tun kann. Und das wissen auch viele nicht. Wir brauchen bestimmte Nährstoffe, damit wir überhaupt die Botenstoffe im Gehirn für Konzentration und für Gedächtnis, für den Schlaf überhaupt bilden können. Das heißt, wenn wir da nicht gut versorgt sind mit den richtigen Nährstoffen, dann haben wir einen Gehirnbotenstoffmangel. Und das kann auch eine solche Symptomatik letztlich auslösen. Und deshalb ist die Ernährung so zentral, also wirklich so ein ja, eine Schnittmenge in alle Bereiche von Gene, über das, was in der Familie passiert, bis hin zu dieser Biochemie im Gehirn, der Bildung der Gehirnbotenstoffe. Und ja, da freue ich mich persönlich immer drüber, denn das wird oft unterschätzt, welche positive Wirkung auch die Ernährung haben kann.
Ja, Wahnsinn. Also das sind ja auch viele verschiedene Ursachen, die da eben eine Rolle spielen. Und auch ganz spannend natürlich der Aspekt der Ernährung, dass das auch wirklich ein ganz zentraler Punkt ist. Und auch in Bezug auf Darm, da würde ich auch auf jeden Fall nachher nochmal zu drauf zurückkommen. Und ich finde es ganz spannend, wenn du jetzt auch sagst, dass man da eben mit der Ernährung auch ein bisschen was lenken kann. Dass es natürlich dann auch wichtig für die Betroffenen ist, zu wissen, wie man damit umgeht. Also sozusagen so ein bisschen Behandlungsmöglichkeit. Vielleicht kannst du uns auch einmal sagen, was es da sonst noch so gibt oder was auch da gemacht wird. Man kennt ja oft die medikamentöse Behandlung, das ist irgendwie so das, was am meisten oft gemacht wird oder was man so hört. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber natürlich auch die Ernährung, wie man denn damit dann umgeht oder wie so eine Ernährung vielleicht auch aussieht.
Ja, also wenn man in die medizinischen Leitlinien schaut, das ist ja quasi das Regelwerk für die Mediziner, wie sie solche Fälle diagnostizieren und behandeln sollen. Da ist im Prinzip drin, erstmal Verhaltenstherapie machen, die Familien unterstützen, solche Dinge und dann erst Medikation. Die Realität sieht oft umgekehrt aus. Das heißt, meistens wird dann die Medikation doch zuerst gemacht und das andere vielleicht begleitend. Warum? Weil natürlich der Leidensdruck in vielen Familien sehr groß ist. Das sind ja Probleme, die sich in der Schule oder auch in der Kita ergeben, im familiären Umfeld. Und bis so eine Verhaltenstherapie dann mal greift, das kann eine ganze Weile dauern. Und man muss auch ehrlich sein, wenn das Gehirn gar nicht bereit ist, solche Maßnahmen richtig zu verarbeiten, dann tun sich natürlich auch die Kinder schwer und es dauert besonders lang. Da ist die Verführung groß, dann doch zu den Medikamenten zu greifen. Und hier haben wir auch schon die Schnittstelle im Prinzip zu einer wichtigen Funktion der Ernährung. Denn die Medikation, spezifisch jetzt mal bei ADHS, aber es sind ähnliche Medikamente auch bei Autismus, wo es darum geht, die Gehirnbotenstoffe wieder in der Menge so hinzubekommen, wie man sie normalerweise braucht. Da greifen diese Medikamente ein. Das heißt, da werden diese Gehirnbotenstoffe, wie zum Beispiel Dopamin, was wichtig ist für die Aufmerksamkeit und für die Gedächtnisbildung, das wird oft sehr schnell abgebaut bei den Betroffenen. Und man hat mithilfe der Medikation eine Möglichkeit, dass das langsamer abgebaut wird. Das ist aber nur ein Weg, weil manchmal gibt es auch Mangel. Das heißt, da wird gar nicht genügend Gehirnbotenstoff gebildet und deshalb ist da gar nicht genügend da, um die Informationen weiterzugeben. Und da setzt genau dann die Ernährung an. Denn wenn wir uns jetzt mal das Dopamin anschauen, das kann der Körper nur dann bilden, wenn wir einen Eiweißbaustein, das Tyrosin, haben, und ausreichend Vitamin B6, Zink und Eisen. Dann bildet der Körper aus diesen vier Nährstoffen diesen tollen Gehirnbotenstoff Dopamin. Und da kann man sich schon ausrechnen, also eiweißreich, vitaminreich, mineralstoffreich, da brauchen wir schon eine ziemlich ausgewogene Ernährung, damit das da auch wirklich drin ist in ausreichender Menge. Dann muss der Darm in Ordnung sein, damit wir das aus der Nahrung überhaupt aufnehmen können. Und dann wird es über die Blutbahn ins Gehirn transportiert und dort in den Nervenzellen zu Dopamin zusammengebaut. Das heißt, auch die Medikation würde letztlich besser wirken, wenn natürlich schon genügend von dem Botenstoff da ist. Vielleicht braucht man dann vielleicht aber auch nur weniger. Das heißt, diese Rolle der Ernährung ist da ganz entscheidend. Und da setzt man dann auch an. Ja? Das heißt, man schaut, dass die Versorgung mit dieser Art von Nahrung dann auch wirklich gegeben ist. Und eventuell kann man dann auch natürlich über das Labor nochmal testen, ob da irgendwelche Nährstoffmangel sind, die man dann auch gezielt ausgleichen kann. Und das Gleiche gilt dann auch für Serotonin. Das ist ja der Glücksbotenstoff, den vielleicht einige kennen. Der macht aber auch sowas wie Heißhungerkontrolle und ist Ausgangsgerüst wieder sozusagen für unseren Schlafbotenstoff Melatonin. Und ohne Schlaf ist mit Konzentration natürlich auch ziemlich schwierig. Und da haben wir auch das selbe Thema. Wieder ein Eiweißbaustein, Tryptophan, muss umgewandelt werden in das Serotonin mithilfe von Vitamin B6, Zink und Eisen. Also auch hier wieder, ne, zweiter Eiweißbaustein, wieder gleiche Vitamine, Mineralstoffe, die sind einfach super zentral. Wenn wir das nicht ausreichend gegessen haben, funktioniert das einfach nicht. Und es gibt, um das jetzt nochmal vielleicht das ADS einzubinden, also die Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität, ja den Fall der Kryptopyrolorie, wer den Maler Vincent van Gogh kennt, der hatte das, das ist beschrieben. Und diese Menschen haben also die haben eigentlich genügend Vitamin B6 und Zink, das wird aber durch eine Stoffwechselstörung gebunden und steht dem Körper, sprich auch den Nervenzellen, dann nicht mehr zur Verfügung, um Gehirnbotenstoff zu bilden. Das heißt, der Laborwert wäre sogar normal, aber das kann nicht, ist nicht mehr umwandelbar. Und von dem guten Vincent wissen wir ja auch, dass der einige Probleme hatte, auch auf der neurologischen Ebene und zum Beispiel sehr melancholisch war. Ja, das mit dem Glücksgefühl hat da nicht funktioniert, hatte Schlafstörungen. Diese Sachen sind auf diesen veränderten Stoffwechselweg zurückzuführen. Und auch da muss man dann oder kann man einfach durch Gabe von Nährstoffen dafür sorgen, dass diese Symptomatik besser wird. Das heißt, da braucht man überhaupt gar keine Medikation. Die greift da gar nicht. Und das ist ja auch beschrieben, dass in maximal 50 bis 70% der Fälle die Medikamente überhaupt irgendeine Verbesserung bewirken. Da muss man sich ja fragen, was ist denn mit den anderen? Das heißt, da laufen offensichtlich, das sind andere Prozesse, wie zum Beispiel bei der Kryptopyrolorie, was eben die ADS-Symptomatik meistens macht. Und deshalb ist es so, so wichtig, wirklich die passende Nährstoffversorgung auch zu haben über die Ernährung.
Ja, das ist auf jeden Fall total interessant, das zu hören, dass da wirklich da die Nährstoffe auch eine ganz große Rolle spielen. Dass du auch gesagt hast, dass man eben Vitamin B6, Zink und Eisen braucht. Also dass man das wirklich, um auch diesen Botenstoff herzustellen. Und das finde ich einfach, ist also Nährstoffe, dass das so dann vielleicht auch vernachlässigt wird, obwohl, wie du gesagt hast, dass man da wirklich über die Ernährung viel machen kann. Und da kann man sich ja auch informieren, welchen Lebensmitteln das auch viel drin ist. Und das finde ich dann wirklich super schade irgendwie, dass das dann gar nicht so im Fokus steht. Aber es ist ja, dann, dass es dann gar nicht so beachtet wird. Deswegen fand ich das total interessant, dass man wirklich darüber wirklich so viel machen kann. Also sehr, sehr spannend.
Genau, und da gibt es auch eine ganze Menge Studien inzwischen, wo das auch belegt ist, ne, dass diese Effekte auch wirklich erreicht werden können. Ich meine, das eine ist natürlich, muss man auch sehen, das aufzubauen. Das andere ist auch Störfaktoren, die auch in der Ernährung sein können, rauszunehmen. Und da gibt es natürlich auch interessante Studienergebnisse, inzwischen auch Erfahrungen in der Praxis, was man vielleicht auch mal weglassen sollte, damit man da eben nicht diese Störfaktoren reinbringt, die die Gehirnprozesse dann wieder durcheinander bringen.
Ja, was sind das zum Beispiel für Störfaktoren, wenn wir da gerade schon bei sind?
Ja, was bekannt ist, das ist vor allen Dingen auch für Autismus, aber auch für ADHS, die Milch, und zwar unsere im Moment in Europa Standard-Kuhmilch, deren Hauptprotein, das Casein, das wird bei den Betroffenen oft so gespalten, dass das wie ein endogenes, also körpereigenes Opiat dann wirkt. Es kommt von außen, aber es wirkt wie ein oder wirkt dann wie ein Opiat und fährt runter. Das ist also auch so ein Thema bei ADS, aber nicht nur. Und man hat herausgefunden, es ist jetzt relativ neu, dass manche Kuhrassen diese sogenannte A1-Milch geben. Und dass die von der Struktur dieses Milchproteins so ist, dass diese seltsamen Fragmente entstehen, die im Gehirn dann tatsächlich wie Opiate wirken können. Bei anderen Tieren und bei anderen Kuhrassen wiederum gibt's, die machen, produzieren die sogenannte A2-Milch. Das heißt, da ist nur an einer Stelle was in diesem Casein ausgetauscht und deshalb wird es anders gespalten in der Verdauung und dann entstehen diese Opiate nicht. Das heißt, das ist eigentlich auch ganz einfach, wenn man das weiß, entweder sich die passende Milch zu besorgen, ja, oder das vielleicht von Schaf oder Ziege zu nehmen, die auf jeden Fall auch A2-Milch haben. Das heißt, es ist nur noch eine Frage von gewusst wie. Ne? Es geht noch nicht mal darum, wirklich die ganze Milch rauszunehmen, was man am Anfang gemacht hat. Und da gibt es auch schon extrem gute Berichte, auch aus den Selbsthilfegruppen, dass diese milchfreie Ernährung da oft hilft. Auch nicht bei allen. Ne? Wir reden ja auch von einem Spektrum von vielen verschiedenen Ursachen, die da jeweils individuell ganz anders sein können. Aber relativ viele sprechen tatsächlich drauf an. Und ähnlich wie bei der Milch, wo solche Teile bei der Verdauung unterschiedlich gespalten werden im Stoffwechsel, haben wir dasselbe auch beim Getreide, bei dem Gluten, dem Klebereiweiß. Auch da gibt es Stoffwechselvarianten, die wir haben können, genetisch, die dafür sorgen, dass das Gluten in einer Form abgespalten wird, was dann auch wieder wie so ein Opiat wirkt. Und das ist natürlich super wichtig zu wissen, ja, dass man mit einer glutenreduzierten oder glutenfreien Ernährung und der passenden Milchsorte da auch diese Störfaktoren rausholen kann. Und da passieren wirklich also ganz erstaunliche Erfolge individuell, ne? Das heißt nicht, dass das jetzt bei allen funktioniert, aber da, wo diese Stoffwechselwege so sind, ist das quasi ein durchschlagender Erfolg, ja. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, zu wissen bei der Auswahl der Nahrungsmittel. Und die dritte Gruppe, das ist super entscheidend, das sind die Zusatzstoffe. Da gibt es einmal die Zusatzstoffe, die Emulgatoren sind, die machen den Darm kaputt. Da kann man sich schon vorstellen, dass die Nährstoffaufnahme nicht mehr gut funktioniert. Und dann sind wir wieder beim Mangel von Gehirnbotenstoffen letztlich, weil wir nicht gut versorgt sind. Das andere ist, dass Farbstoffe identifiziert wurden schon, offiziell zugelassen von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, gelten als unbedenklich. Und da wurden Farbstoffe identifiziert, die tatsächlich bei gesunden Kindern dazu führen, dass sie eine ADHS-Symptomatik zeigen. Also Umkehrschluss, nehme ich die Farbstoffe raus, und das hat man mit den Kontrollen in der Studie auch gemacht, dann haben wir diese Symptome nicht und geben wir diese gefärbten Süßigkeiten sind es ja meistens, aber auch andere Nahrungsmittel, den Kindern, je mehr davon, umso ausgeprägter war die Symptomatik. Das heißt, auch hier wieder Farbstoffe raus und je mehr raus, umso besser. Und wer das auf einmal nicht schafft, weil es zu viel ist, dann halt zumindest reduzieren. Inzwischen sind diese Farbstoffe deklarationspflichtig, aber im Ernst, wer guckt immer aufs Etikett? Und es gibt ganz schrille Beispiele, ja, wo es Stadtmarketing irgendwie Lebkuchenherzen verteilt und dann sind, die sind ja schön bunt, immer verziert und da sind genau die Farbstoffe drin. Da ist hinten der fette Aufkleber drauf, kann Aufmerksamkeitsstörungen hervorrufen. Und es wird an Kinder verschenkt vom Stadtmarketing, ja, so. Also es gibt Fälle, da rauft man sich die Haare oder ein spezieller Kindersenf, wo genau diese Farbstoffe drin sind und wo die das auch selbst ja deklarieren müssen. Sie deklarieren es auch, verkaufen es aber trotzdem als Kindersenf. Schön rot gefärbt, ne, rosa gefärbt. Und da sieht man schon, also es ist enorm wichtig, dass man selbst guckt, wo sind solche Faktoren, dass man sie kennt und dass man dann tatsächlich schaut, wo bekommt man ja Nahrungsmittel her, die das eben nicht haben.
Ja, Wahnsinn. Also ich bin auch leicht geschockt gerade. Also das ist echt, das ist wirklich, dass es einem dann so egal sein kann. Also das ist, wenn man es ja auch draufschreiben muss, dann ist es den Leuten ja auch ganz genau bewusst eben, ja, dass es drin ist.
Ja, das
Und
ist das eigentlich
das ist
Schockierende, ne? Also das,
ja,
wenn das, was weiß ich, wenn Ihnen nicht klar gewesen wäre, dass Sie es deklarieren müssen oder dass es
genau.
diese Wirkung hat, ne, dann fällt man vor Schreck vom Stuhl und sagt, okay, wir suchen nach einer Alternative. Aber Sie wissen es, Sie deklarieren es und lassen es trotzdem drin und vermarkten es. Also da kriege ich dann, naja, auch nicht nur gute Gefühle bei, ne, wenn ich das sehe. So.
Nee,
Ja.
absolut. Nee, das ist wirklich, das finde ich auch das Schlimme daran. Aber dann ist es umso besser, jetzt von dir zu hören, dass worauf man da eben achten soll und was eben gut ist und worauf man achten sollte, dass man es nicht kauft oder dass man das eben vermeidet. Und das finde ich dann super, dass wir eben hier auch ein bisschen aufklären können über diese Themen. Und ganz, ganz spannend. Und zum Thema Gluten hatten wir auch ja schon mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also wer sich da auch nochmal weiter informieren will, kann die ja da auch gerne nochmal reinhören. Das war ja auch ganz spannend. Genau. Und du hattest vorhin also schon Nährstoffe auch aufgezählt, B6, Zink, Eisen. Und vielleicht kannst du jetzt einfach nochmal aufzählen, nochmal, worauf man wirklich achten sollte, was denn vielleicht auch noch eine Rolle spielt neben diesen dreien, was gut wäre, worauf man vielleicht als Eltern, wenn das eigene Kind auch betroffen ist, wo man da irgendwie drauf achten sollte, dass man das eben in die Ernährung einbaut.
Ja, also zu diesen Nährstoffen, wenn man das jetzt mal in Nahrungsmittel übersetzt, eiweißreich, das heißt von Ei über Käse, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Nüsse, die sind auch extrem gut als Eiweißquelle und auch als Vitamin- und Mineralstoffquelle. Also das ist schon mal eine gute Basis. Ich sage mal nur als Stichwort Studentenfutter, ne? So, da steckt schon ein bisschen was drin in die Richtung. Dann haben wir, ich komme da auch gleich nochmal auf die Beeren, die da drin sind. Also Nüsse, Saaten sind sehr gut. Dann brauchen wir ordentlich Gemüse auf dem Tisch. für die Vitamine und Mineralstoffe und für die Ballaststoffe, für die Darmbakterien. Den Darm hatte ich ja schon angesprochen, weil auch die Darmbakterien Signale abgeben, die in unser Kopfgehirn hinein spuken sozusagen, was die Gehirnbotenstoffbildung angeht. Das heißt, wir brauchen die richtigen, die positiven Darmbakterien. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass die besonders gut wachsen, wenn man Beeren isst. Und es gibt spannende Studien zum Thema Autismus und auch ADHS, wo der Verzehr von Beeren, speziell von Blaubeeren, tatsächlich messbare Effekte, Verbesserungen erreicht. Das hat mit den darin enthaltenen Polyphenolen zu tun und die wirken sich extrem günstig aus. Also wirklich bis hin zu dem, dass wir neue Serotoninbildung im Gehirn haben. Übrigens, für die Schleckermäuler auch Kakaosamen zählen dazu. Also je höher prozentig der Kakaoanteil in der Schokolade ist, umso besser. Oder gar Kakaonips pur knuspern oder Kakaobohnen. Das ist für Kinder ungewöhnlich. Aber gerade bei Autismus gibt es oft sehr spezielle Essgewohnheiten. Und es kann von Vorteil sein, wenn dann jemand sagt, oh, das finde ich aber lecker. Und ich tendieren auch dazu, diese Dinge dann regelmäßig zu essen und daran festzuhalten. Also wenn man das schafft, dann ist da wirklich ganz viel gewonnen. Und dann haben wir noch, ja, vielleicht nochmal zum Gemüse, den Brokkoli. Das mögen zwar nicht alle, aber es ist vielleicht einfach mal gut zu wissen. Auch da Wirkungen über den Darm, über die Darmbakterien und auch da schon Studien, die zeigen, dass sich tatsächlich auch gerade bei Autismus eine ganze Menge verbessern kann mit der Aufnahme von Brokkoli. Also man sieht, dass diese Inhaltsstoffe, es sind nicht nur Vitamine und Mineralstoffe aus dem Gemüse, sondern das, was man als bioaktive Inhaltsstoffe auch bezeichnet. Also das heißt, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und vor allen Dingen das Gemüse und die Beeren, also diese intensivfarbigen Nahrungsmittel, die sind da besonders gut. Und wenn man das hinbekommt, die Kinder dafür ein bisschen zu begeistern. Und jetzt, ich komme nochmal auf die Farbstoffe zurück. Also wenn man Beerenpulver nimmt, das macht eine super tolle Farbe. Da brauche ich keine künstlichen Farbstoffe. Ich kann das Essen für Kinder knallbunt mit natürlichen Inhaltsstoffen machen. Rote Beete-Pulver, Beerenpulver, Spinatpulver für einen knallbunten Pfannkuchen zum Beispiel. Ne? Das sind Dinge, die Kinder lieben und wo die richtig gute Nährstoffe bekommen. Und es ist eine super Farbe drin, ganz ohne Kunst, Farbstoff, ohne Chemie.
Ja, super, super Aspekt auf jeden Fall und einfach mal ausprobieren und da so ein bisschen, ja, durchtesten und ja, ich glaube, da kann man ganz viel trotzdem schönes Essen auch machen, wie du das gerade gesagt hast, dass man was einfärbt und ja, ich glaube, da ist auch die Devise ausprobieren und schauen und ja, sich einfach mal durchtesten und das finde ich auf jeden Fall, ja, sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Idee. Genau. Du hast zweimal jetzt schon das Thema Darm angesprochen, deswegen kommen wir jetzt auf jeden Fall auch zum Thema Darm, weil du hast auch im Zusammenhang eben vorhin mit den Emulgatoren eben angesprochen, dass das ganz, ganz schlecht für unser Darmmikrobiom ist und von daher ist es natürlich, also Darm ist in, ja, ist sowieso ein ganz, ganz großes Thema und rückt aber seit den letzten Jahren auch immer mehr in den Fokus. Und vor allem, jetzt hast du auch aufgezählt, dass man wirklich vitaminreich sich ja auch ernähren soll, auch mit viel Mineralstoffen und so weiter. Und das ist natürlich auch für den Darm ganz wichtig, auch vor allem in Bezug auf Ballaststoffe und so weiter. Und hat aber, also du hast es schon angesprochen, also dass unser Darm da wirklich ein wichtiger Punkt auch ist im Zusammenhang mit ADHS und Autismus. Was spielt er für eine relevante Rolle? Also wenn wir das vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln, wie genau ist denn der Darm in Bezug auf ADHS und Autismus dann genau wichtig?
Also das Erste natürlich ganz klassisch die Verdauung. Das heißt, die Nährstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen, die müssen ja über die Dünndarmzellen, übers Blut, dann zu den einzelnen Zellen hin, bis hin zu den Nervenzellen, wo dann die Gehirnbotenstoffe gebaut werden. Das heißt, wenn der Darm entzündet ist, wenn der durchlässig ist, wenn da alles durcheinander geht, wenn das mit Hefepilzen überwuchert ist und solche Sachen, dann gehen da nicht alle Nährstoffe rüber, die wir eigentlich aus der Nahrung beziehen könnten. Das heißt, wir sind tendenziell schnell unterversorgt. Das ist mal so ganz klassisch, was die Verdauung angeht. Dann haben wir natürlich Entzündungsprozesse auch da. Die sind meistens auch nicht so gut, weil das Immunsystem, was ja auch stark im Darm quasi lokalisiert ist, in Verbindung steht mit dem Immunsystem im Gehirn. Dieses Immunsystem im Gehirn ist erst vor kurzem entdeckt worden, also vor wenigen Jahren. Und man dachte immer, das Gehirn ist quasi abgeschlossen wie so ein Tresor, ja, damit da nichts reinkommt, weil es so enorm wichtig ist. Aber es ist tatsächlich auch ein Immunsystem dort oben und es steht mit dem restlichen Körperimmunsystem in Verbindung. Heißt, wenn wir Entzündungen haben, die im Darm sind, da aufs Immunsystem überspringen, dann haben wir tendenziell auch Entzündungen an Nervenzellen im Gehirn. Und das kann solche, sagen wir mal, ein großer Zusatzfaktor sein, wenn schon genetisch das ein bisschen wackelig ist. Wenn wir dann noch diese zusätzlichen Entzündungen kriegen, dann kann es eben zu einer Symptomatik auch kommen. Also ganz wichtig, dass man schaut, dass da kein entzündeter Darm ist. Und dann haben wir natürlich die Darmbakterien noch dort. Die stehen einmal über die Blutbahn mit den Signalstoffen, die sie abgeben, aber auch über den berühmten Vagusnerv mit dem Gehirn in Verbindung. Der Vagusnerv, der entspringt ja dem Hirnstamm, ist der längste Nerv in unserem Körper, verbindet die ganzen inneren Organe und nimmt Signale aus dem Körper auf und leitet sie ganz schnell weiter ins Gehirn. Und das ist wie eine Art Standleitung, die wir da haben. Und wir haben Zellen im Darm, das sind wie so kleine Sensorzellen, die sind direkt an den Vagusnerv angekoppelt. Das heißt, es ist so ein bisschen dieses Bauchgefühl, was man auch kennt, ne? Wo man so ganz blitzschnell plötzlich ein Gefühl, eine Erkenntnis hat. Das ist gar nicht so abgedreht, wie es klingt, sondern ist tatsächlich Biochemie. Da unten wird wirklich von diesen Sensorzellen, werden diese Signale über den Vagusnerv ins Gehirn gegeben. Und da spielen ganz viele Botenstoffe unserer Darmbakterien eine Rolle. Das heißt, haben wir da eine Zusammensetzung, die nicht so gesund und nicht so günstig ist, dann gibt es da auch Signale, die wirklich dazwischen funken buchstäblich. Und deshalb ist es so enorm wichtig, sich für ein gesundes Darmmikrobiom zu interessieren. Und wir können das ja alles lenken. Die Darmgesundheit regeln wir im Wesentlichen über das, wie wir uns ernähren. Und da ist dann wieder der Zusammenhang mit dem, was wir da essen, nicht nur wegen der Nährstoffe, sondern eben auch, damit die Darmzellen gesund bleiben und damit wir auch die richtigen Darmbakterien haben, damit die richtigen Botenstoffe schicken. Und ich denke, das sind jetzt mal so die drei wichtigsten Funktionen, die der Darm da erfüllt.
Ja, das war auf jeden Fall super spannend und auch nochmal schön ausführlich erklärt, warum der Darm da eben so eine ganz relevante Rolle auch spielt. Und ich sage es auch, glaube ich, jedes Mal wieder, ich finde es super spannend, dass der Darm einfach zentral überall irgendwie dabei ist und einfach für alles eine Rolle spielt. Und deswegen ist einfach das Thema Darm, und das steht natürlich mit der Ernährung zusammen, einfach so ein relevantes und zentrales Thema, bei ganz, ganz vielen Dingen oder bei fast allen Dingen, will ich schon sagen. Also das ist wirklich Wahnsinn, das fasziniert mich auch jedes Mal aufs Neue. Und deswegen auch schön, dass man hier den Zusammenhang auch nochmal sieht und dass es eben auch bei den Kindern auch einfach schon ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen ja, ganz, ganz toll zusammengefasst und erklärt. Und wir kommen jetzt auch so langsam schon dem Ende entgegen. Deswegen würde ich dich jetzt einmal mal fragen noch, was so deine Tipps im Umgang mit ADHS und Autismus sind. Genau.
Ja, also aus meiner Erfahrung ist tatsächlich die Ernährung zentral und die kann man für Kinder attraktiv machen. Wir hatten es ja schon mit den Farbstoffen, schöne bunte Dinge, die Beeren haben tolle Farben, ne? Also das tatsächlich auch zu nutzen. Und gerade auch bei Autismus wird oft auf diese Dinge auch sehr gut reagiert. Und die Kinder mit ADHS, ist meine Erfahrung, wenn die merken, dass es ihnen besser geht mit einer anderen Ernährung, da sind die zum Teil konsequenter als Erwachsene. Also es ist ganz fantastisch, ja, was da funktioniert. Und man kann die auch mit fermentierten Dingen, selbstgemachten Joghurt oder selbstgemachte Ananaslimonade, die fermentiert ist aus Ananasschalen, man kann die richtig begeistern für diese Dinge, das auch selbst mitzumachen. Das wäre jetzt mal das, was in den Familien, denke ich, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt wäre, über die Ernährung in einer positiven Form das in Gang zu setzen. Und das andere, das ist natürlich auch im Bereich, wie gehe ich denn damit um, mit diesem besonderen Verhalten? Und wir wissen inzwischen, dass es zum Beispiel Genvarianten gibt bei ADHS, die dafür gesorgt haben, dass wir uns als Menschen überhaupt erstmal von der afrikanischen Savanne Richtung Nordeuropa in die Eiszeit haben bewegen können. Also sie sind eigentlich, sind die ADHSler heute waren die Scouts, die Erkunder früher. Das heißt, diese Gene hatten mal eine Funktion, die sehr positiv war. Die sind ein bisschen risikobereiter, die gehen in fremde Bereiche rein, die haben da keine Scheu. Aber das sind Dinge, die wir auch heute, wenn wir das wissen, noch nutzen können. Zum Beispiel in dem, was die Kinder für Aufgaben bekommen im Unterricht oder was man mit denen dann letztlich bei der Berufswahl auch berücksichtigen kann. Auch bei Autismus weiß man das, ja, dass einige von denen sehr gut sind, zum Beispiel Programmierfehler zu finden. Es gibt noch mehr so spezifische Berufe. Das heißt tatsächlich auch die Talente oder die Möglichkeiten zu sehen und nicht immer von den Störungen zu reden und von dem Negativen, sondern wenn man es verzahnt und sagt, okay, das sind halt in vielen Fällen besondere Talente. Es gibt ja auch berühmte Wissenschaftler und Künstler, die betroffen waren. Es wird jetzt nicht jeder irgendwie ein großer Musiker, ja, aber oft sind da ganz besondere Talente und wenn man versucht, sich auf die zu fokussieren und die zu fördern und das Ganze begleitet mit einer passenden Ernährung, damit es für die Gehirnbotenstoffe gut funktioniert, da lässt sich aus meiner Erfahrung sehr viel bewirken und es gibt auch eine Riesenentlastung auch in den Familien, weil sich endlich mal ein bisschen was tut in einer positiven Form. Und das wären so meine Tipps, tatsächlich auf die zwei Punkte zu achten und mal zu schauen, ob man da nicht einen Riesenschritt vorwärts kommt.
Ja, also ganz, ganz tolle abschließende Worte waren das auf jeden Fall. Vor allem den Punkt Talente fördern, das finde ich, dass man da wirklich auch schaut, dass du auch sagst, dass man nicht nur auf die Störung eingeht. Das finde ich wirklich einen richtig tollen Punkt, weil es dann so häufig diese Kinder so viel Negativität auch spüren, weil wenn es immer nur um das Negative geht, um das Schlechte, um die Störung, weil Störung nun mal einfach mit etwas Negativem behaftet ist. Und dann finde ich es umso schöner, wenn man sagt, man fördert auch und schaut, was diese Kinder besonders gut können. Das finde ich deswegen einen ganz, ganz tollen Aspekt. Und ich glaube auch zum Abschluss nochmal ganz schön, das zu hören. Genau. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich habe super viel gelernt, also wirklich ganz, ganz viel. Es war auch für mich ein ganz neues Thema. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer finden das ganz, ganz spannend, worüber wir heute geredet haben. Und ja, ich bin immer wieder begeistert auch von dir und deinem Wissen, weil du einfach ja super, super viel weißt. Und ich finde es so toll, dass du das mit uns teilst. Und ja, also man kann ganz, ganz viel auch von deinem Wissen profitieren. Und deswegen bedanke ich mich, dass du heute mein Gast warst.
Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung und dann wünsche ich allen viel Genuss bei der Umsetzung und viele Überraschungen in positiver Form, weil das profitiert ja in der Regel auch die Familie davon, wenn man sich da so ein bisschen in diese Richtung bewegt.
Absolut, genau. Und ja, dann verabschiede ich mich von dir und sage bestimmt bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Ciao. Ich hoffe, diese 25. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.